Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Wir schreiben Donnerstag, den 22. Juli 2021. Hier ist Folge 94 und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Heute mit unserer letzten Folge. Also vor dem großen Roadtrip in der nächsten Woche. Dazu am Ende der Sendung nochmal mehr. Wir haben heute aber auch so wirklich viel vor mit Ihnen.
Und los geht's mit einer richtig guten Nachricht. Also, Wettergott, halte dein Zepter fest. Klimaschützer, euer Heiland ist da. Petrus, aufgepasst, jetzt kommt er. Wir haben einen neuen Chef in Sachen Hochwasser.
Ich bin nicht zufrieden mit der Abdeckung, da muss man ganz ehrlich sein. Und da müssen wir den Bürgern nicht nur High-End, High-Tech bieten, sondern natürlich Alltagstauglichkeit.
Andreas Scheuer, Mautminister, ist jetzt der Leiter der Hochwasser-Taskforce. Der nimmt das Wetter also in die eigene Hand.
Leider kein Scherz, aber tatsächlich nur eine von vielen politischen Nachwirkungen der Hochwasserkatastrophe. Ich finde ja, die Menschen in den Gebieten haben schon genug gelitten, da braucht es nicht noch einen Andreas Scheuer. Aber Spaß beiseite, wir schauen heute auf die vielen Nachwirkungen der Ereignisse von vergangener Woche.
Aber nicht nur das, wir haben auch einige Neuigkeiten rund um das Coronavirus, Nachrichten, die damit in Zusammenhängen. Wir schauen auf eindeutige Fake News, die unterwegs sind. Und wir blicken auch ein bisschen ins Ausland. Großbritannien, Neuseeland, Australien und Frankreich. Das verspricht doch gute Unterhaltung.
Ja, aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Aufruf von vergangener Woche. Da hatten wir Sie da draußen ja gefragt, kommentieren Sie mal unter dem Video, ob wir mehr Umfragen in unsere Telegram-Gruppe stellen wollen. Und die Antworten waren sehr eindeutig.
Ja, unbedingt mehr Umfragen in die Telegram-Gruppe. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben diese Woche gleich zwei veröffentlicht. Die eine beschäftigte sich mit Jeff Bezos und seinem Flug ins All. Die Frage, ob sie das Unterstützung gut finden.
Oder ob er ins All geschossen gehört.
Das war dann auch die Mehrheit der Menschen, die das gesagt haben. Ja, ja, ich habe übrigens geantwortet, wenn das billig wird, bin ich der Erste, der selber ins All fliegt.
Ja, so ein Euro, aber das wird
nicht. Ja, 2,40 würde ich zahlen. Außerdem haben wir noch eine weitere Umfrage. Es ging um den Freedom Day in Großbritannien. Die Maßnahmen fallen dort ja trotz hoher Inzidenzen. Welche Maßnahmen würdet ihr denn als erstes in Deutschland fallen lassen?
Mhm. Ja, ich ehrlich gesagt hatte ich schon so eine Vermutung. Die ist es ja dann nachher, glaube ich, sogar geworden. Aber wie ist denn die Verteilung?
Also Maskenpflicht beim Einkaufen 12%, Maskenpflicht in Schulen 15%, dann Testpflicht in Schulen 5%. Hätte ich gedacht, dass das mehr wird.
Mhm.
Aber der große Sieger mit großem Abstand. Epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden. 65%.
Ja, ist ja eigentlich auch klar, weil wenn man die beendet, dann ist alles andere auch nicht mehr zu begründen. Sie sind so clever.
Ja, richtig.
Wir machen auf jeden Fall weiter und stellen auch immer wieder gerne neue Umfragen rein. Und jetzt kommen wir erstmal zu Zuschauern.
Ach so, ja, wir machen das bei Telegram. Und da können wir nochmal sagen, Basta Berlin heißt unsere Telegram-Gruppe. Wir haben jetzt die 9000 geknackt, finde ich richtig gut. Ist aber doch Potenzial, oder?
Ja, ein bisschen haben wir noch.
Die 10.000 könnten wir in diesem Jahr noch voll machen.
Ja, ich finde sogar in dieser Woche. Also empfehlen Sie uns mal weiter. Genau, Zuschauerfeedback.
Frage war übrigens auch, ob wir zu, wie heißt diese App, Getter oder so? Die Donald Trump Twitter-App. G-E-T-T-R. Ah, Getter, glaube ich.
Getter. Ja.
Ja, ob wir da auch hingehen. Also ich habe sie schon mal runtergeladen, so sieht das Ding aus, aber ich habe es noch nicht benutzt. Grundsätzlich sind wir auch keine Technologieführer. Also
wir lassen uns das von Philipp dann immer erklären.
Und ja, aber wir sind auch nicht die Ersten, die in eine Technologie reingehen. Also wir waren auch nicht die Ersten, die auf YouTube gewesen sind. Wir waren auch nicht die Ersten, die auf Telegram gewesen sind. Wir sind auch nicht die Ersten, die auf Getter sind.
Ja, ist richtig. Kam auch die Frage, wie ist denn das eigentlich mit dem Audio-Podcast? Auch da klemmen wir uns hinter, damit das auch mit Feed dann alles Mögliche. Aber jetzt sehen Sie uns ja. Also das heißt, Sie sind wahrscheinlich auf YouTube oder auf snanews.de.
Wir sind auch nicht die Ersten, die eine E-Mail-Adresse haben. Sie können uns auch gerne per Post schreiben, freuen wir uns noch mehr, aber wir haben eine E-Mail-Adresse basta-berlin@snanews.de.
So ist es.
Und da haben wir wieder viele Mails bekommen.
Ja, und unter anderem eine von Stefan und über Stefan freuen wir uns immer besonders.
Wobei Stefan gar nicht Stefan heißt. Wir anonymisieren ihn, wir sind schon seit längerem in Kontakt mit ihm. Er ist für uns auch tatsächlich eine interessante und wichtige Quelle. Er ist nämlich Psychologe in einem Krankenhaus.
Ja, und in der vergangenen Folge 93 von Basta Berlin, da hatten wir ja über die drohende Impfpflicht berichtet. Und es heißt ja auch immer wieder seitens Medien und Politik, lassen Sie sich impfen, denn Sie schützen ja auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen können.
Ich habe letzte Woche versucht herauszufinden, wer sich eigentlich nicht impfen lassen kann. Es soll ja Menschen geben. Es war nicht so einfach. Politiker reden öfter von Schwangeren. Ich hatte dann doch Hinweise darauf, dass es Chemotherapie-Krebspatienten sein könnten.
Mhm.
Aber der Stefan, Der hat uns da was ganz anderes geschrieben.
Ja, Stefan schreibt, zum Thema bei aktiver Krebsbehandlung wird nicht geimpft. Keine Ahnung, woher diese Idee stammt. Wir hatten einen Patienten unter laufender Chemotherapie, der 4 Tage nach BioNTech-Erstimpfung mit Leberversagen auf unsere Intensivstation gelandet ist. Sicher nur Korrelation, keine Kausalität, aber dennoch wird alles geimpft, was nicht schnell genug wegkommt.
Stefan sagt, dass es in seiner Klinik mehrfach, sogar fast täglich, zu Krankheitsverschlimmerungen nach Impfungen kommen und die Menschen auch eingeliefert werden. Mhm. Und eins noch, er pflichtet uns auch bei zu der Studie, die wir in der vergangenen Woche präsentiert haben. Also die Studie, wo es um Angst und Corona ging.
Ja, ich meine, er ist Psychologe, er muss es wissen. Angst kann aus einer kleinen Krankheit natürlich eine große Krankheit machen und aus einer großen Krankheit auch eine tödliche Krankheit. Und da bin ich sehr froh, dass es Menschen wie Stefan da draußen gibt, die einfach dadurch, dass sie auch mit Patienten reden, Leben retten.
Wir haben noch eine weitere Mail bekommen und die kam von Mike. Ich muss sagen, ich war dieses Mal fleißig. Ich habe am Freitag alles beantwortet, dann habe ich am Montag oder Dienstag auch nochmal einen Schwung beantwortet. Mhm. Ich hoffe, das ist auch bei Ihnen dann angekommen und Sie sind unter den Betroffenen, die eine Antwort bekommen haben. Oh
Gott.
Mike, Ostwestfalen-Lippe. Der ärgert sich gleich über 2 Dinge. Einerseits über folgende Bilder aus Wernigerode. Wir sehen den Spatenstich einer Grundschule. Laut Mikes Recherchen, kann ich auch bestätigen, ist hier der Oberbürgermeister zu sehen. Außerdem der Chef der Wohnungsbaugesellschaft und dann noch 2 andere Baubeteiligte. Fröhlich also stechen sie den Spaten. Doch was sehen wir da?
Keine Maske bei den Erwachsenen.
Mhm.
Aber wie hier auf Telegram auf dem Kanal Corona-Kult veröffentlicht, Masken bei den Kindern. Also diese Ungleichbehandlung von großen und kleinen Menschen, die nervt. Mike vor allem. Aber der Grund, warum Mike uns geschrieben hat, der ist eigentlich ein anderer.
Mike schreibt, Zitat, da gibt es ein Spatenstichbild, das mir langsam auf die Nerven geht. Es wird immer wieder stumpf weitergeleitet. Was genau nervt mich? Ständiges Weiterleiten von Bildern, die einen aufregen. Das Wichtigste fehlt immer. Was war der Anlass? Wo war der Anlass? Und wann war der Anlass?
Ja, und Mike schreibt weiter, ich gebe zu, dass ich diesen Fehler früher auch gemacht habe und jetzt erst einmal versuche, etwas mehr herauszufinden. So ist es nur geeignet, die Energie aller auf das nächstniedrige Level herunterzuziehen. Zitat Ende.
Mike hofft, dass auch die abgebildeten Geschäftsleute und der Bürgermeister diese Bilder mittlerweile selber bereuen. Und der fragte auch, ob wir mal nachfragen könnten. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir mal nachfragen. Im Moment haben wir unglaublich viel zu tun, aber ich schließe es erstmal nicht aus. Auf jeden Fall spricht der Mike sich dagegen aus, immer die gleichen Bilder mit größtmöglicher Empörung weiterzuleiten.
Und damit steigen wir direkt ein in unser erstes großes Thema, internationale Corona-Politik. Ja, und natürlich auch der Protest dagegen. In der vergangenen Woche, da haben wir über den Pass Sanifair oder Sanitär gesprochen in Frankreich. Ohne den Pass geht's bald nicht mehr ins Restaurant. Außerdem kommt die Impfpflicht für Gesundheitspersonal.
Doch die Antwort der Franzosen hat nicht lange auf sich warten lassen. Schauen wir mal bei Twitter rein. Zu finden ist das Video auf vielen französischen Accounts, außerdem auf mindestens einem polnischen Account, auf spanischen und britischen Accounts und auch bei einigen deutschen. Zum Beispiel bei Lothar Will mit 86 Followern, bei Löwenbaby 37 mit 122 Followern, also sehr kleine Accounts, aber auch bei Conny Boob aus Österreich mit fast 15.000 Followern. Es zeigt die Ankunft von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Montpellier.
Der Text von Conny Boob, so begrüßen die Franzosen Macron bei seiner Ankunft in Montpellier. Nach der Ankündigung, dass nur noch geimpfte Menschen einkaufen oder ins Kino gehen können.
Wow, da ist ja richtig was los in Frankreich. Das riecht ja geradezu nach Revolution. Sind Macrons Tage jetzt also wirklich gezählt? Und wird er sich dem Druck der Straße beugen?
Abwarten. Machen wir weiter in Ozeanien. Der berühmt gewordenen Zero- und No-Covid-Kontinent ist das. Durch besondere Maßnahmen und Einreiseverbote wollte man das Coronavirus da ja auf Null bringen. Sobald wenige Fälle auftreten, gibt's da direkt einen Lockdown. Schnell und hart, so machen es die Politiker in Australien.
Doch in Australien, in Ozeanien, ist das Virus wieder da. Einige Staaten Australiens sind aktuell bereits im 5. Lockdown. Und nicht nur dieses Musterland scheint bedroht. Auch in Neuseeland scheinen die Nerven blank zu liegen. Die bekannte Premierministerin Jacinda Ardern ist vor die Presse getreten.
Die Politikerin, die ja von Feministinnen und auch von vielen Grünen in Deutschland ja immer wieder als Vorbild genannt wird, die hat dabei deutliche Worte gefunden. Wir lassen sie mal im Original sprechen und werden das Ganze dann für Sie untertiteln.
And look, that's the kind of thing that adds to the anxiety that people feel. So I continue to share the message. New Zealanders must prepare. But do not panic, prepare. And when you see those messages, remember that unless you hear it from us, it is not the truth. And I really ask people, just visit covid19.govt.nz. It has all of the up-to-date information. And we will continue to provide everything you need to know.
Jacinda Ardern am 14. Juli 2021, also Jacinda Ardern und ihr Gesundheitsministerium, nur denen ist zu vertrauen angesichts der Krise, die Neuseeland da bevorsteht. Kenne ich irgendwoher.
Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden.
Mhm. Soweit also die No-Covid-Region Ozeanien, die ja auf einmal ja, das Virus auf ihren Inseln hat, obwohl seit Monaten nur eine Handvoll Menschen einreisen können, wenige 10.000 pro Woche. Aber irgendwo in Europa gibt es ja ein neues gallisches Dorf, widerstandsfähig, eigenwillig, ja, und mit einem ganz besonderen Weg.
Der Obelix ist frech, er ist flegelhaft und erfolgreich. Zuerst hat er seinen Stamm aus dem Klammergriff der Europäischen Union befreit. Dann hat er die, die sich impfen lassen wollten, am schnellsten geimpft. Auch natürlich schneller als die Europäische Union. Und dann hat Boris Johnson am Montag den Briten dann den Freedom Day geschenkt.
Ja, und das bedeutet keine Maskenpflicht mehr, also grundsätzlich kein Social Distancing und Pubs und Bars sind offen. Das hat die britische Zeitung The Sun dann auch mit folgenden fröhlichen Bildern dokumentiert.
Revolution in Frankreich, Angst und Schrecken in Neuseeland und Party in Großbritannien. Es ist wirklich Wahnsinn, was derzeit passiert. Aber Herr Jopper, irgendwie habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht.
Ja, hier stimmt was nicht. So, alles, was Sie in den letzten Minuten gesehen haben, ist nicht wahr. Oder zumindest so nicht wahr. Also wir werden auch noch über die Situation in Frankreich berichten. Wir werden auch noch über Ozeanien sprechen, auch über UK. Aber wir müssen da mit einigen Fake News jetzt mal aufräumen.
Inspiriert von unserem Zuschauer Mike haben wir hier mehrere Fakes gezeigt, die uns selber fast reingelegt hätten. Sie tauchen in Massen in Online-Medien auf, in gewisser Weise auch in etablierten Medien und sind dennoch so nicht richtig. Mhm. Wir sind keine Faktenchecker, denn Faktenchecker sind Faktenchecker.
Wow.
Aber wir wollten Ihnen das jetzt doch mal erklären.
Also, los geht's in Frankreich und mit dem Video von Emmanuel Macron, was wir gerade gesehen haben. Es wurde massenhaft auf Twitter verbreitet. Als Urquelle wird TikTok angegeben. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere.
Es handelt sich hier wirklich um einen brutalen Fake.
Ja.
Das möchte man so sagen. Hier stimmt eigentlich gar nichts. Ich habe es gesehen und ich habe mich gefragt, also was schmeißen die da eigentlich auf das Auto von Emmanuel Macron? Was ist denn das eigentlich? Da habe ich mich gefragt, warum ist die Staatskarosse des französischen Staatspräsidenten so schlecht gesichert? Wo sind denn die weißen Mäuse? Wo sind denn die Sicherheitsleute? Dann habe ich mich gefragt, warum sind die in Montpellier eigentlich alle so warm angezogen? Ist das in den Alpen oder was? Das waren so meine Fragen, die ich sofort hatte. Und da habe ich erstmal das Wetter gecheckt und das ist in Montpellier gerade um die 30 Grad.
Ja, und dann haben wir uns mal genauer reingekniet und mit etwas Suchen, Lesen und Übersetzen sind wir dann auch auf den tatsächlichen Ursprung des Videos gestoßen. Also nicht Montpellier, sondern Moskau. Nicht Juli 2021, sondern Januar. Nicht Macron, sondern ein russisches Behördenauto war das, was gezeigt wurde. Und nicht wegen Corona, sondern wegen Nawalny. Und die französischen Stimmen, die man im Hintergrund gehört hat, auch die sind fake. Und was geworfen wurde, war Schnee. Also hier mal ein Ausschnitt, und zwar aus dem ersten weißrussischen Staatsfernsehen.
Kidval snegom i neskolko raz pnul avtomobil na aktsii 23 января. Za sovershennoe prestupleniye polagayetsya nakazanie do 7 let lishenia svobody.
Heißt das jetzt, in Frankreich ist überhaupt nichts los? Ja. Und heißt das, dass bei Twitter nur Fake News unterwegs sind? Mitnichten. Auf dem kleinen Account @manonkreativm haben wir am Wochenende Dutzende Demonstrationen und Kundgebung entdeckt und die wirken auch authentisch. Mhm. Darunter natürlich in großen Städten wie Paris, in Bordeaux, in Marseille, aber auch in Albi, Rennes, auf Réunion im Indischen Ozean, schön, auf Martinique, Avignon, Boulogne-sur-Mer und etliche weitere Städte.
Ja. Die Süddeutsche Zeitung zitiert am Sonntag das französische Innenministerium. Demzufolge soll es 136 Demonstrationen gegeben haben und die Teilnehmerzahl wird von den Behörden mit 114.000 angegeben.
Also ich würde ganz gerne mal, dass die Süddeutsche Zeitung schreibt, wie viele Demonstrationen gegen Corona in Deutschland es gegeben hat an einem Wochenende. Und da kommen wir mit 136 wahrscheinlich gar nicht hin. Das lesen sie nirgendwo. Und auch die Teilnehmerzahl lesen sie ja dann auch nirgendwo. Weil wenn sie es eigentlich lesen, lesen sie das dann auch nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Was wir übrigens nicht wissen ist, wie die französischen Behörden, wie das Innenministerium eigentlich zählt. Ich meine, wenn sie zählen wie die Berliner Polizeibehörden, dann könnten da ja auch 3 Milliarden auf den Straßen gewesen sein.
Ja, richtig. Möglicherweise, wir wissen es.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, es war ein riesen Protestwochenende in Frankreich. Und die Menschen sind auf die Straße gegangen gegen den Pass Sanitär und gegen die Impfpflicht in Gesundheitsberufen.
Ja, die Kehrseite der Medaille ist übrigens nach Macrons umstrittener Ankündigung, dass ein Impfrekord tatsächlich in dem Land aufgestellt wurde. Am Freitag sollen sich 800.000 Menschen haben impfen lassen und in den Tagen nach diesem Auftritt von Macron 3,5 Millionen Impftermine, die gebucht worden sind.
Das war also ein kurzer Blick nach Frankreich. Und weiter machen wir jetzt mit Ozeanen und unserem Jacinda Ardern-Fake.
Ja, herrlich. Und hier
ich habe sie auch deswegen reingenommen, wir schlagen die Brücke zu Australien. Das war der Plan, das kann ich mal verraten. Ja. Ich habe sie deswegen reingenommen, weil wir sie noch nie drin hatten. Und Jacinda Ardern ist ja Jacinda Ardern und die hatten wir noch nie.
Ja, die ist ja in aller Munde. Punkt. Aber bei dem Video, da wurde ein Trick angewendet, also bei der Veröffentlichung. Das Video ist ein Original aus Neuseeland, das stimmt. Und es ist auch die Regierungschefin, die dort zu sehen war. Wir haben das auch korrekt übersetzt für Sie in den Untertiteln. Es wurde bei Twitter am 14. Juli hochgeladen. Aber es wurde ein falscher Eindruck vermittelt, denn das Video stammt aus dem vergangenen Jahr. Und hier stimmt der Zeitbezug also überhaupt nicht. Es stammt nicht vom 14. Juli 2021. Wir haben es gefunden mit einem Veröffentlichungsdatum vom 16. Mai 2020.
Allerdings, und das blenden wir hier ein, ich habe es auch übersetzt, trägt es den Namen, wir werden weiterhin die einzige Quelle der Wahrheit sein.
Okay,
also wir haben es korrekt übersetzt. Sie meint da schon, was sie da sagt.
Ja, ja. Gut, ist, ja.
Ja, und PS, am 16. Mai 2020 hatte Neuseeland 0 positive Tests. Am 14. Juli 2021 4 positive Tests. Behaupte jedenfalls ich, aber mir ist nicht zu glauben. Fragen Sie bitte bei Jacinda Ardern.
Richtig. Lass uns mal auf die Lage in Australien blicken. Während Neuseeland praktisch keine positiven Tests vermeldet, da hat sich die Lage in Australien deutlich geändert. Ein Gruselvideo hatten wir Ihnen ja bereits in der vergangenen Woche gezeigt. Das war diese Schauspielerin, die da um Luft ringt und damit Impfwerbung macht.
Und Australien ist ja das Land, was sich auch die deutsche Politik nach Vorstellung der No-Covid-Fraktion zum Vorbild nehmen soll. Darum haben wir da echt ein Auge drauf. Seit Ende Juni steigen die Zahlen dort. Und zwar von 34 am 26. Juni auf maximal 138 jetzt pro Tag. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie das australische Fernsehen darüber berichtet.
Struggling to breathe. Inside St. Vincent's Intensive Care Unit. A man identified only as John, the human face of this crisis, 53 years old and not alone, among 71 COVID patients now in Sydney's hospitals.
Also 4 Menschen hängen an Beatmungsmaschinen. Einen davon hat 7 News Australia im Bewegtbild gezeigt und einen eben auf einem Foto, wie er da starr in die Kamera blickt. Wir haben die Gesichter übrigens unkenntlich gemacht. Im australischen Fernsehen laufen sie rauf und runter und zwar völlig klar zu erkennen. Ob mit dem Einverständnis der Patienten, wissen wir nicht.
Das finde ich übrigens ziemlich krass, denn der in dem Bewegtbild, den wir da gerade gesehen haben, von dem kennen sie nicht mal den Nachnamen. Der ist scheinbar bislang anonym. Da frage ich mich, hat das australische Fernsehen ihn gefragt, ob sie ihn filmen dürfen, während er an der Beatmungsmaschine hängt? Boah. Oder haben sie nur die Ärzte gefragt? Die haben es gesagt. Also das wissen wir nicht, aber alles in allem wird mir etwas mulmig, wenn ich das sehe.
Ja, völlig, klar.
Was wir Ihnen übrigens sagen können, ist, dass der Lockdown, der jetzt über Australien fegt, härter ist als alles, was da bislang passiert ist. Also wir schauen mal ein bisschen ins Detail. Sydney. Essential Workers, also bei uns wären das die systemrelevanten Arbeitskräfte, die sind dort aber nochmal deutlich enger gefasst als bei uns. Diese müssen sich jetzt alle 3 Tage testen lassen, was ja großzügiger fast ist als möglicherweise bei uns. Aber egal, was ich sagen möchte, Diese Testpflicht wurde dann initiiert. Und was passiert am ersten Tag? Es gab Schlangen von Autos vor den Drive-Ins. Und es waren kilometerlange Schlangen. Mhm. Auf diesen Schnelltest warteten die Menschen teils 6, 7, 8 Stunden.
Ja, und so begann dann die neue Testkampagne der Australier. Und es ist ja irgendwie schon faszinierend. Also das Zero-Covid-Wunderland Australien, das Zero-Covid-Wunderland der deutschen No-Covid-Fraktion macht menschenverachtende Werbevideos für das Impfen.
Dabei haben sie ja gar keinen Impfstoff und sind ja auch bei weitem nicht so geimpft wie wir. Ich lege mich nicht fest, aber ich glaube, sie haben nicht mal die Hälfte von uns geimpft. Und die holen auch nicht auf.
Ja, und das Zero-Covid-Wunderland Australien verlangt einen Test von Arbeitnehmern. Übrigens nicht mal von allen Arbeitnehmern, weil nur von denen, bei denen es eben unbedingt notwendig ist, beziehungsweise wo die Arbeitnehmer unbedingt notwendig sind. Denn die anderen, die dürfen sowieso nicht arbeiten gehen. Die dürfen kaum das Haus verlassen. Und was passiert an den Teststationen?
Es bilden sich Schlangen von Menschen, die müssen 6, 7, 8 Stunden darauf warten, dass sie getestet werden und sollen danach dann zur Arbeit gehen.
Mhm.
Glanzleistung. Bewundernswert. Australien.
Klasse. Übrigens, ganz interessant, Bauarbeiter, die gehören in Sydney nicht zu den essentiellen Arbeitskräften.
Laut dem australischen Fernsehen gibt es im Sydney-Lockdown jetzt eine neue Besonderheit. 300.000 Bauarbeiter sind zur Untätigkeit verdammt. Sie dürfen nicht mehr arbeiten. Das ist der erste Lockdown, der auch die inkludiert. Häuser sind also kurz vor der Fertigstellung. Die Menschen sollten am nächsten Tag einziehen. Lockdown, keiner darf rein. Boah. So ist das im Moment. Aber nicht nur der Lockdown ist anders, auch die Medienberichterstattung ist anders. Wir hatten es ja schon angedeutet, also die Kranken haben wir auf der Intensivstation schon gesehen. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal zwei junge Männer. Die beiden sind in Quarantäne, in Isolation, in ihrem Auto. In ihrem Haus, vor dem sie stehen, liegt ihre Mutter. Die Mutter ist verstorben, wie es heißt, an Covid-19. Und die australischen Fernsehsender zeigen jetzt die Söhne. Sie filmen den Söhnen ins Gesicht und die Leiche der Mutter liegt etwa 30 Meter entfernt.
At one stage, police had to actually remove family members from the home and isolate them in their cars. We saw the twins themselves isolating in a blue ute there at the scene. And other extended family members were isolating in their cars.
Glanzleistung. Bewundernswert. Australien.
Boah. Aber wenn Sie jetzt glauben, die australische Medienlandschaft ist komplett verwahrlost, nun ja, da haben Sie vielleicht sogar recht, aber wir haben noch einen Schmankerl für Sie. Denn wenn Sie der englischen Sprache so ein bisschen mächtig sind, dann können Sie das auf jeden Fall verfolgen, was jetzt kommt.
Mich hat es ein bisschen an Buster Berlin erinnert, also allerdings in professionell.
Noch professioneller.
Schau's dir an. Also ein Moderator kommentiert sarkastisch die Politik. Er nimmt Zeitungsmeldungen. Und danach sagt er, was eigentlich wirklich Sache ist. Und zwar auf ABC News in Death. Das ist ein YouTube-Kanal und das ist interessanterweise auch eine Tochter des Senders, der den Söhnen ins Gesicht gefilmt hat.
Aha. Die Sendung heißt Media Watch. Wirklich unterhaltsam. Ein Beispiel. Der Premierminister und die Zeitungen in dem Land, die melden Pfizer-Flut für Australien. Game-changing-Deal für die Aussies. Angeblich liefert BioNTech Pfizer Massen an Impfstoff extra. Und der Premierminister, der steht dann jetzt da wie so ein Retter. Da hat Media Watch dann genauer hingeschaut. Und das Fazit war folgendes.
Potentially game-changing deal to triple its access to Pfizer COVID-19 vaccines to 1 million doses a week from July 19.
That news was not exclusive and wasn't even new.
Es wird nicht mehr Impfstoff im Jahr 2021 geben als geplant. Außerdem waren es auch keine Neuigkeiten, die der Premier da verkündet hat und die Medien ebenfalls. Die Nachricht war 9 Tage alt und die Lieferung war bereits längere Zeit so geplant.
Kann ich mir bei mir überhaupt nicht vorstellen, solche Meldungen in Deutschland. Gar keinen Fall. Aber mit diesem Video, da verabschieden wir uns jetzt aus Australien. Aber versprochen, wir beobachten das Land weiterhin. Und natürlich auch diese No-Covid-Strategie, die da gefahren wird.
Aber einen Fake hatten wir doch noch. Was waren das gleich?
Ja, ich erinnere mich, das waren die jungen Frauen in Großbritannien mit ihrem Freedom Day.
Hey, richtig, ja genau. Und da war eigentlich gar nichts Fake. Also die jungen Frauen waren kein Fake, soweit ich das jedenfalls beurteilen konnte. Außerdem haben sie wirklich gefeiert und Boris Johnson hat ja den Freedom Day auch ausgerufen. Es ist eine Riesenparty gewesen in Großbritannien. Also warum ist das dann Fake News?
Weil der Freedom Day an sich ein einziger Fake ist.
By the end of September, when all over 18s will have had their chance to be double jabbed, we're planning to make full vaccination, the condition of entry to nightclubs and other venues where large crowds gather. Proof of a negative test will no longer be enough.
Tja, der Freedom Day wird nämlich tatsächlich zum Prison Day. Kein Club für Ungeimpfte, negative Tests gelten dann auch nicht mehr. Ab Ende September, also Prison Day für ungeimpfte Menschen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Boris Johnson. Good night, UK. Guten Morgen, Deutschland.
Aber was regen wir uns eigentlich auf? Also ganz im Ernst, weil Corona pausiert ja gerade. Also zumindest in Deutschland. Also nicht überall in Deutschland, aber zumindest in den Medien. Und damit kommen wir zum unserem zweiten großen Thema.
Wie Corona pausiert? Moment mal. Also ich höre doch in Funk und Fernsehen trotzdem immer weiter die Inzidenzen und auch die Impfkampagne und Impfwerbung geht ununterbrochen weiter.
Stimmt, aber wenn es um die Flutkatastrophe geht, also da ist all das, was wir in den vergangenen Monaten so überall rauf und runter gesehen haben, also Maske, Abstände, Wasserpömpel, Spritzschutz über Mikrofon und so weiter, existiert da nicht. Also das sind Bilder, die hätten auch vor 2 oder 3 Jahren hier entstanden sein können.
Ja, das Wasser, das zieht sich hier so langsam zurück, aber die Situation bleibt weiterhin angespannt. Wenn wir hier mal nach hinten schauen, dann sehen wir diesen großen Bagger. So werden die Menschen hier, auch ältere Mitmenschen, nach und nach aus ihren überfluteten Häusern gerettet.
Menschen helfen sich und anderen, die vom Hochwasser getroffen wurden. NRW-weit sind es 25 Städte und Kreise.
Über 1000 Menschen waren hier zeitweise untergebracht. Viel Arbeit für die Helfer und es kommen immer noch neue Menschen nach.
Und das sind nur wenige Beispiele von vielen. Es gibt aus dieser Region unglaublich viele Meldungen und die sind auch unglaublich schwer zu sortieren. Beispielsweise gibt es schon die Meldung, dass ungeimpfte Rettungskräfte nicht in die Region kommen. Aber es ist sehr schwer zu beurteilen und wir konnten das auf jeden Fall nicht verifizieren.
Ja, genau. Und wir wollen uns heute auch gar nicht diesem Aspekt widmen. Auch generell nicht dem Leid, was dieses Jahrhundert-Hochwasser dann tatsächlich jetzt tatsächlich ausgewirkt hat und was da wirklich alles passiert ist, was die Menschen erleiden mussten in den betroffenen Personen, das soll nicht unser Thema sein.
Ja, ich muss auch sagen, im Zweifel können das andere auch besser machen, vor allem auch andere, die dann vor Ort sind. Ja. Also wir haben ja 2 Gespräche geführt am vergangenen Freitag mit einer Betroffenen und dann am Montag nochmal mit unserem Zuschauer Lukas, nochmal liebe Grüße. Es war auch für mich nicht so einfach, mit Betroffenen zu sprechen, während ich hier mit ganz trockenen Füßen in Berlin sitze. Mhm. Ich hoffe, das war soweit okay und ist gelungen, aber da halten wir uns lieber raus und lassen da lieber Menschen zu Wort kommen, die dann halt vor Ort sind.
Ja, es gibt aber weit mehr Aspekte dieser Tragödie, die wir auch sehr gut von hier aus beleuchten können. Fangen wir mal bei den finanziellen Hilfen an. Da haben wir zum Beispiel die Versicherung.
Wenn man denn eine hat.
Ja, wir haben die Gelder von Bund und Land.
Wenn sie denn fließen.
Ja, und wir haben Spenden.
Wenn sie denn durchkommen.
Richtig. Ersteres ist aber relativ schnell erklärt. Also wer so eine sogenannte Elementarschadenversicherung abgeschlossen hat, der hat schon mal alles richtig gemacht. Also diese Erweiterung der normalen Hausratversicherung, die hat aber lange nicht jeder.
Deutschlandweit sind nach Angaben der Verbraucherzentralen nur rund 45% der Menschen so versichert. Es gibt allerdings auch regionale Unterschiede. Beispielsweise im jetzt betroffenen Bundesland Rheinland-Pfalz sollen es etwa 35% sein, die auch gegen Hochwasser und Überschwemmung versichert sind. Mhm. Im benachbarten Baden-Württemberg 94%, was aber auch mit einer Verpflichtung einherging. Mhm. Und in NRW, da liegt man wohl etwa im Bundesdurchschnitt.
Und wenn Sie jetzt sagen, tja, da haben die, die die Versicherung nicht abgeschlossen haben, einfach eben mal Pech gehabt. Ganz so einfach ist es nicht, denn wer in einem von Hochwasser bedrohten Gebiet wohnt, der kann diese Versicherung häufig einfach gar nicht abschließen, selbst wenn er es will.
Das ist jetzt eine Debatte, die langsam ans Laufen kommt. Mhm. Und das ist keine leichte Debatte. Wir haben darüber heute schon im Radio gesprochen. Ja. Ich habe übrigens heute auch versucht, eine Elementarversicherung abzuschließen für mein Haus in Berchtesgaden. Muss ich alles eingeben, ja? Also mein Haus hat einen Keller, 60 Quadratmeter, oben sind es 160. Und dann wie viele Geschosse, wie ist so der Ausbaustandard und so, muss ich alles eingeben. Ich wollte mal erfahren, wie teuer ist das eigentlich? Mhm. Und da in Berchtesgaden, hatte ich im Hinterkopf, dass die da auch gerade ein kleines Problem hatten, da waren das dann 300 Euro im Jahr. Mhm. So, kann man machen. Also was ist jetzt da eigentlich genau die Debatte, die jetzt so ein bisschen aufkommt? Stellen Sie sich mal vor, auf der einen Seite lebt der Herr Schulz. Der Schulz hat eine Versicherung gegen Hochwasser. Sein Nachbar, Herr Meier, hat aber keine Versicherung gegen Hochwasser abgeschlossen. Herr Schulz bezahlt also seit vielen Jahren insgesamt Tausende Euro, um sich zu versichern. Herr Meier hat gar nichts gezahlt, hat sich das gespart. Was passiert jetzt? Bekommen jetzt beide die gleichen Hilfen vom Staat? wird der genauso entschädigt wie der, bloß dass der zum Teil von der Versicherung entschädigt wird und zum anderen Teil vom Staat. Wäre das dann gerecht? Und wo sind die Antworten darauf? Es ist doch eine Frage, die sich jetzt auch ein bisschen stellt. Ne?
In einigen Bundesländern wurde das ja auch 2019 geändert. Vorher war es so, dass, wie es hieß, unbürokratisch und schnell Soforthilfen kommen, wenn denn mal was passiert, und zwar an jeden. Dann haben sich manche Länder dann eben gedacht, nee, Moment mal, das machen wir nicht, weil es gibt eben zu viele Flutkatastrophen oder Katastrophen der Natur. Das wird uns zu teuer. Und daraufhin hat man gesagt, nee, nur die, die sich nicht versichern konnten, weil die Versicherung sie abgelehnt hat. Jetzt ist das Ganze aber weder schnell noch unbürokratisch und auch nicht mehr eine Soforthilfe, weil jetzt muss erstmal geprüft werden, wo ist denn der Wisch, ist die Ablehnung der Versicherung
und das ist derzeit auch bei Twitter eine große Debatte, denn es sind doch tatsächlich CDU-CSU-geführte Bundesländer, die das so gemacht haben. Ja. Also Nordrhein-Westfalen hat das 2019 geändert und Bayern hat es ebenfalls geändert. Mhm. Nun sagt man also, die sind herzlos, weil sie sagen, nur wer sich nicht versichern konnte, wird dann auch entschädigt. Auf der anderen Seite, wozu sind Versicherungen denn da? Ich möchte noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Mhm. Naja, die Leute, die sind ja möglicherweise gar nicht verantwortlich dafür, dass das Hochwasser zu ihnen gekommen sind, sondern es könnte ja beispielsweise eine Kiesgrube gewesen sein, die verantwortlich ist, oder es ist der Klimawandel, den sie selber kaum verursacht haben, oder es ist beispielsweise eine Begradigung von Flüssen, oder es ist eine Politik, die nicht rechtzeitig gewarnt hat, oder eine Talsperre, die nicht abgelassen wurde, die jetzt also mit ihrem Schaden alleine zu lassen, wäre auch herzlos.
Ja, ist richtig. Aber deshalb, so morbide das klingt, je größer die Katastrophe, desto besser für die Betroffenen. Weil wir sehen es ja jetzt, wäre nur ein kleines Dorf betroffen. 200 Häuser oder so. Dann wäre man sicherlich hingegangen und hätte geguckt, wer hat eine Versicherung, wer hat keine Versicherung, kann man vielleicht ganz schnell machen, wer konnte die Versicherung nicht abschließen und so weiter. Bei so einer riesigen Katastrophe, da ist es eigentlich immer so, wir erinnern uns an die Oderflut und Gerhard Schröder, dass sofort Hilfen versprochen werden, erst recht, wenn Wahlkampf ist.
Also mich treibt diese Frage um. Ich empfinde das halt tatsächlich auch als eine moralische, eine komplizierte, eine ethische Frage. Und darum habe ich mich an den Deutschen Ethikrat gewendet. Ich habe eine E-Mail geschrieben mit einer Anfrage und die Frage habe ich dargestellt, hier, Herr Schulz hat die Versicherung, Herr Meier hat die Versicherung nicht. Was sagt denn der Deutsche Ethikrat? Wer soll jetzt wie entschädigt werden? Es kam sogar schon eine Antwort, aber es war eine Rückfrage, die lautete, wie ist denn der Impfstatus?
Ja, die mobilen Impfbusse fahren ja schon in den Gebieten rum. Okay, aber bleiben wir mal bei diesen Geldern von Bund und Land, die dann ja jetzt möglicherweise kommen sollen.
Ja, Angela Merkel hat sich geäußert in Rheinland-Pfalz am Montag und sagte, glücklicherweise ist Deutschland ein Land, das das finanziell stemmen kann. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz saß am Mittwoch ebenfalls auf der Bühne und hat gesagt, wir haben ja so gut gewirtschaftet. Und das höre ich jetzt seit 18 Monaten. Wir haben ja so gut gewirtschaftet. Ey, erinnert euch mal bitte an die Rücklagen zur Arbeitslosenversicherung. Die betrugen damals 28 Milliarden. Und wir haben im März oder April schon eine Radiosendung gemacht, wo wir gesagt haben, na, die werden aber schnell aufgebraucht sein und so weiter und so fort. Von diesen Rücklagen hört man heute nichts mehr. Ich bin ganz sicher, dass die gar nicht mehr existieren. Wir hören sowieso relativ wenig davon, wie es denn ja eigentlich weitergehen soll mit dem Haushalt der nächsten Jahrzehnte. Also wir haben das Geld ja angeblich, wir haben ja so gut gearbeitet. Ich bin allerdings gespannt, wo eigentlich nach diesen Multimilliarden Euro, das Corona gekostet hat, wo dann als nächstes gespart werden wird.
Naja, sicher nicht beim Rüstungsetat, so viel ist schon mal sicher. Aber so oder so, rund 300 Millionen Euro, die will Herr Scholz ja erstmal an Soforthilfe vom Bund jetzt sehr zügig zur Verfügung stellen. Und natürlich sollen die auch mitverwendet werden, um Infrastruktur wiederherzustellen, die ja auch zerstört ist.
Ja, der Staat wird natürlich einspringen. Mal schauen, wie unbürokratisch das dann passiert und wie das alles funktioniert. Mhm. Es gibt aber auch noch nicht staatliche Organisationen, es gibt auch Privatmenschen, die selber sagen, also wir machen jetzt was.
Ja, und da ist eben im Moment auch wieder eine große Diskussion. Social Media und so weiter. Vielleicht hat man es schon mitgekriegt, große Fernsehsender, RTL zum Beispiel, die rufen zu Spenden auf. Natürlich ARD ruft zu Spenden auf. Es rufen aber auch kleine Organisationen oder Privatleute.
Ich muss sagen, das habe ich so noch nicht erlebt. Gut, wir kennen ja auch durch Corona viele Finanzflüsse, die vorher nicht existierten. Aber dass so viele Menschen, auch kleine Leute, die man vorher kaum kannte, sagen, also ihr könnt spenden da und dahin, wir machen das so und so. Unter anderem gibt es ja einen ganz interessanten naja, ich nenne das mal so ein kleines Duell. Weiß gar nicht, ob denen das bewusst ist, aber ich verfolge es mit großem Interesse. Volksverpetzer gegen Dr. Schiffmann. Beide haben zu Spenden aufgerufen und die Spendensummen sind auch in einer gleichen Höhe in etwa. Also mein letzter Stand beim Volksverpetzer war 640.000 Euro. Mein letzter Stand bei Bodo Schiffmann war 610.000 Euro.
Ah, oh.
Also richtig viel Geld, richtig große Bereitschaft da zu spenden. Innerhalb von wenigen Tagen kommen da also allein bei diesen beiden Gruppen, die sicher komplett spinnefeind sind, 1,2 Millionen Euro zusammen.
Ja, und jetzt schwelt diese Diskussion hoch, wer darf denn eigentlich spenden? Darf denn jeder spenden? Und kann ich dann nicht entscheiden, von wem ich die Spende annehme? Und ich mache das mal an einem ganz konkreten Beispiel klar. Nehmen wir mal an, Sie haben gerade alles verloren. Sie haben Ihr Haus verloren, Sie haben möglicherweise sogar Familienangehörige verloren. Sie sind in diesem Gebiet und die Wasserleitung funktioniert nicht. Sie haben also kein Trinkwasser. Vielleicht haben Sie auch Hunger, Essen ist nicht da. Über eine Dose Ravioli würden Sie sich auch freuen. Und dann kommt da vorbei, ich sag jetzt mal, ein Kleinbus von der NPD. Würden Sie das Wasser, Trinkwasser ablehnen? Wenn ja, glaube ich, sind Sie nicht so durstig. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt. Aber genau das ist im Moment die Diskussion. Es darf doch nicht jeder spenden. Und macht man sich damit nicht mitverantwortlich, wenn man das von denen annimmt und man macht man sich mit denen gemein? Ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen.
Ich verfolge die Diskussion auch. Eine Argumentation gegen die NPD, die vorgebracht wird, ist, dass die dich dann emotional einlullen würden.
Macht das RTL nicht? Macht das ARD nicht, wenn die zu Spenden aufrufen und sagen, das geht übrigens an die nächste Kita, spenden Sie? Machen die doch genauso. Meine Meinung.
Und ich bin ja leider nicht weit weg von dir. Was soll ich da jetzt sagen? Dein Beispiel war schon gut. Anderes Beispiel. Hong for Hope ist mit dem Reisebus von Berlin nach Ahrweiler gefahren. Da sollen aus Berlin 20 zugestiegen sein und dann andernorts sollten noch weitere zusteigen. Und dann wurde das auf Twitter von Stadtrandaktion, also einem, ich nenne ihn mal linksextremen Twitter-Account, kritisiert und auch von anderen wurde das kritisiert. Und ich dachte mir so, da fahren jetzt also 20 Leute von Berlin durchs ganze Bundesgebiet, um da mal anzupacken. Und die Twitterer sitzen auf ihrem Po und finden das alles ganz daneben. Und ich denke mir so, also vielleicht fährst du einfach selber hin, anstatt hier schlaue Sprüche zu klopfen.
Ja.
Wenn da eine Lücke ist, die der Staat hinterlässt, und ich habe sogar Verständnis dafür, dass der Staat diese Lücke hinterlässt, denn das Katastrophengebiet ist so groß, dann müssen ja auch andere Leute in die Lücke. Ich sehe immer wieder Landwirte, die sagen, wir machen ja alles, wir haben ja alles weggeräumt. Der Staat, der hilft uns ja nicht. Naja, es ist eine Situation, da muss sich leider auch jeder selbst helfen. Und wenn wir solidarisch sind und uns gegenseitig helfen, dann kommen wir voran. Ja. Aber dass der Staat da jetzt nicht überall sein kann, also dafür habe ich zumindest Verständnis. Wofür ich kein Verständnis habe, was ja vorgekommen sein soll, was ich noch nicht gehört habe, also akustisch mit den Ohren gehört habe, dass immer wieder gesagt wird, dass die Einsatzkräfte sich aus dem Gebiet zurückziehen, obwohl es nach meinen Informationen nicht so ist. Da sind wir bei einem Punkt, dass ja diese Fluthilfe auch politisiert wird und aus meiner Sicht die Fake News-Gefahr recht groß ist. Und das habe ich jetzt noch vorsichtig formuliert.
Ja.
Und wenn Dr. Schiffmann im Video sagt, naja, zur Not muss der Bauunternehmer halt bereit sein, an seine Baumaschine, wenn wir sie bezahlen, auch ein Querdenken-Plakat ranzuhängen und kommt alle am 1.8. nach Berlin, dann ist das das Gegenteil von selbstloser Fluchthilfe. Dann ist das aus meiner Sicht eine Fluchthilfe mit einer ganz speziellen Motivation und wird aus meiner Sicht zu Recht kritisiert.
Es ist Sponsoring, also eigentlich Katastrophensponsoring. Bin ich auch kein Fan von. Andererseits, wenn jetzt dieser Bauunternehmer selbst anpackt, mit seiner Planierraupe davor fährt und auf der Seite ist das Logo seines Betriebs drauf, macht er ja auch Werbung für sich, ist aber dann keine politische Werbung. Und gut, politisches Schaulaufen haben wir im Moment auch von der ersten Riege, also Laschet und Merkel, das ist natürlich auch eine Art Werbung für die.
Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, jeder, der helfen möchte, soll auch helfen können.
Ja. Also mir ist nur spontan der Gedanke gekommen, was wäre eigentlich, wenn wir beiden Nasen jetzt vor Ort wären und wir hätten unsere schwarzen SNA-T-Shirts an. Ist es dann eigentlich Kontaktschuld und wird gesagt, geht mal weg, weil ihr macht hier jetzt gerade Werbung für einen Russenfunk, weil ihr helft? Das wäre jetzt so die nächste Stufe. Wissen wir nicht, wir sind ja nicht vor Ort aus genannten Gründen. Aber dass sich Leute darüber aufregen würden, glaube ich schon.
Ja, also das ist eine spezielle Situation und fraglich ist, ob man jemanden, der dann halt tatsächlich rechtsextrem ist, in jeder Situation ausgrenzen sollte. Wir hatten ja mal den Fall, der wird in Baden-Württemberg gerade diskutiert, dass 2010 der NPD-Landesvorsitzende Monopoly gespielt haben soll mit einem FDP-Politiker. Das ist alles ein bisschen komplizierter, weil da möglicherweise jemand reingelegt werden sollte und so weiter und so fort. Aber da habe ich dich auch gefragt, würdest du, wenn du auf eine Monopoly-Runde kommst, was relativ unwahrscheinlich ist, glaube ich.
Ich spiele das ganz gerne.
Ja, aber du kommst jetzt spontan in eine Monopoly-Runde und da sitzt jemand von der NPD und du denkst dir so, ach, den kenne ich doch, der ist von der NPD. Würdest du mit ihm spielen oder nicht?
Nur wenn ich gewinnen kann.
Aber in ein Reichsmark zahlt.
Ja, lösen wir uns mal von der Debatte, weil eigentlich...
Also ich würde mit ihm spielen. Also als Politiker ist es eine andere Frage, als Journalist ist es vielleicht schon fast eine andere Frage, aber als Privatperson würde ich definitiv mit jemandem von der NPD spielen. Auch Nazis können, abgesehen von ihrer politischen Einstellung, ganz nette Leute sein.
Und spielen? Das lassen wir dahingestellt. Mensch, ärgere dich nicht, ist bestimmt auch ganz witzig dann. Aber wie gesagt, lösen wir uns mal von der Debatte, weil die große Frage ist ja eigentlich, die über allem steht, war die Flutkatastrophe zu verhindern? Also vor allem, waren die Opfer der Flutkatastrophe zu verhindern? Und da gibt es so möglicherweise Anzeichen bereits von vergangenen Sonntag, dass das eventuell so ist. Vergangenen Sonntag, da titelte nämlich die britische Times: Germany knew the floods were coming, but the warnings didn't work.
Wie jetzt? Die Deutschen wussten, dass die Flut kommt, aber haben nichts gemacht? So heißt es da, ja. Und dann habe ich das als erstes in Deutschland im Tagesspiegel gelesen. Und da heißt es, Deutschland wurde präzise gewarnt, die Menschen aber nicht. Die Anschuldigung lautet folgendermaßen. Die europäische Flutwarnbehörde EFAS soll bereits mehr als eine Woche vor dem Hochwasser Warnungen nach Deutschland weitergegeben haben.
Die EFAS, die wurde übrigens nach dem großen Oder-Hochwasser 2002 gegründet. Wetterstationen aus ganz Europa, die sammeln da akribisch Daten auch mit Hilfe von Satelliten, um die dann im Fall der Fälle eben konkret bei Bedrohung an die Regionen weiterzugeben.
Tja, aber an wen eigentlich? Das weiß die Regierung anscheinend selbst nicht so genau. Am Montag wurde diese Frage nämlich auch auf der Bundespressekonferenz gestellt. Und zwar nicht nur von einem, sondern von mindestens drei Journalisten. Es war ein guter Moment, weil die Journalisten sich auf einmal zusammengetan haben und nachgehakt haben. Oftmals ist es ja leider so, einer fragt was Wichtiges, die Antwort kommt, wie sie halt kommt, also eher nicht. Und die anderen denken sich so, ach, ist egal, es ist ja eh der Reitschuster. Oder der war weg. Da braucht man nicht nachhaken. Nein, in diesem Fall haben danach noch zwei Journalisten weiter nachgehakt. Das war wichtig. Und die Antwort der Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums, das auch für Infrastruktur zuständig ist, die ließ leider eine Menge zu wünschen übrig. Wir spielen sie mal. Lisa Herzog heißt die Frau.
Wie da genau die Meldekette ist, die Warnkette, diese Information habe ich jetzt gerade nicht parat. Da muss ich einfach um Verständnis bitten. Da kann ich jetzt keine Auskunft geben. Da müsste ich mich einmal selber informieren.
Ja, das wäre ganz schön. Aber liebe Frau Herzog, wir sagen es Ihnen jetzt mal, wie das eigentlich funktioniert. Also, in Deutschland, da gehen die EFAS-Meldungen an, die Landesämter für Umwelt in Bayern, Hessen und Sachsen, sowie an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Hauptsitz in Bonn.
Und dort sind die Meldungen auch diesmal eingegangen. Und einen Tag vor der Flut waren die EFAS-Warnungen mittlerweile schon so konkret, dass man sogar genau die Landkreise benennen konnte, wo es dann passieren wird.
Ja, in manchen Regionen, da sind dann auch verschiedene Aktionen angelaufen. Unser Zuschauer Lukas, der hatte uns erzählt, in Wuppertal zum Beispiel, da sind durch die Straßen so Autos mit Lautsprechern gefahren und die haben die Menschen
Sirenen dann haben gewarnt. Auch funktioniert.
Richtig, ja, verrückterweise. Ja, und da wurde dann eben die Bevölkerung gewarnt. Da.
In anderen Regionen hingegen blieb es auffällig still. Wie zum Beispiel auch beim Bundeswarntag 2020. Da haben wir das schon mal erlebt. Das BBK schiebt den schwarzen Peter jetzt in Richtung der Kommunen und in Richtung der Landkreise. Denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz habe nur im Kriegsfall die Bemächtigung, selber und eigenständig aktiv zu werden. Ja.
Im Fall von Naturkatastrophen, da könne das BBK den Regionen nur Hilfe anbieten. Also wenn diese nicht in Anspruch genommen wird, dann käme man eben auch nicht zu Hilfe. Mit anderen Worten, wenn der Landrat eines Landkreises jetzt im Vorfeld keine Hilfe beispielsweise bei der Evakuierung oder der Warnung haben möchte, dann bekäme er die auch nicht.
Der Präsident des Bundesamtes für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz ist Armin Schuster. Und der wurde in dieser Woche bei diesem Thema richtig deutlich.
Wer das BBK gerne in einer größeren Verantwortung sähe, wer mich zum obersten Katastrophenschützer Deutschlands ernennt, das tun manche Medien, der ich leider nicht bin, oh, jetzt habe ich schon leider gesagt, Entschuldigung, der ich nicht bin, der muss mit den Politikern debattieren, der muss mit dem Gesetzgeber reden. Ich heiße mit meiner Behörde Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Wäre es also nach Herrn Schuster gegangen, hätte seine Behörde andere Befugnisse gehabt, um eben auch initiativ tätig zu werden und nicht erst, wenn die Katastrophe dann schon passiert ist.
Und im Hintergrund steht Horst Seehofer und lächelt sich ein. Na klar, Armin Schuster, ganz interessant, der war übrigens von 2009 bis zum vergangenen Jahr Bundestagsabgeordneter für die CDU. Dann war er mal kurz im Gespräch als neuer Verfassungsschutzpräsident. Und jetzt ist er also BBK-Präsident mit großen Ambitionen.
Weißt du, warum er nicht Verfassungsschutzpräsident geworden ist?
Mm-mm.
Wegen Merkel.
Wegen Merkel!
Das ist jetzt Wikipedia-Wissen, ja?
Ja.
Merkel soll ihn verhindert haben, weil er sie in der Flüchtlingskrise kritisiert hat.
Ah ja.
Und Seehofer hat ihn dann jetzt also zum BBK-Präsidenten gemacht, nachdem der Bundeswahltag so extrem nach hinten losgegangen ist, ja? Hm. Übrigens, zweites Thema am Montag bei der Bundespressekonferenz war der Bundeswahltag.
Hm.
Den haben wir 2020 gemacht, der sollte eigentlich jetzt jedes Jahr kommen. 2020 ist er komplett in die Hose gegangen, kommt dieses Jahr gar nicht. Stellen Sie sich das mal vor. Ist immer am 11. September. 15 Tage vor der Bundestagswahl machen die ihren zweiten Bundeswahltag und keiner wird gewarnt. Wäre echt doof gewesen.
Ja, ja, also würde auch genauso kommen, bin ich mir ganz sicher. Ja, klar, ja, dass der nicht kommt dieses Jahr.
Also, auch wenn es angesichts der menschlichen Tragödien, die dazu Tausenden, Abertausenden hinterstecken, ein bisschen pietätlos ist oder scheinen mag, wenn man das jetzt fragt, wem nutzt es eigentlich? Was kann jetzt passieren und wer könnte davon eigentlich profitieren?
Und da meinen wir jetzt nicht die Wahlkampfpolitiker von Laschet über Baerbock und Scholz. Die
NPD, die jetzt mit wehenden Fahnen in den Bundestag einziehen wird.
Ja, ja,
ey,
ja,
nur
ja,
weil mir einer eine Flasche Wasser gibt, wähle ich nicht die NPD, aber versprochen nicht.
Hm.
Es ist doch,
ja,
und gut, ich heiße aber auch deswegen nichts gut.
Bei Schröder hat es ja damals funktioniert, also bei den hohen Politikern kann es ja funktionieren, meinen wir aber nicht heute.
Und wir meinen auch nicht die Versicherung, die werden jetzt ja sicherlich sehr, sehr viele Policen neu abschließen. Vielleicht kommt ja tatsächlich eine Form von Pflichtversicherung.
Mhm.
Und die Politik und die Medien, die kündigen ja auch die nächsten Katastrophen, die ja kommen, wieder an.
Fleißig, fleißig, ja. Und wir meinen übrigens auch nicht die Umwelt- und Klimaschützer, die jetzt laut rufen, wir haben es ja sowieso die ganze Zeit gesagt. Nee, wir meinen neue Strukturen. Also Strukturen, die vermutlich jetzt zum Schutz der Bevölkerung neu geschaffen werden.
Wie gesagt, 2002 nach der Oderflut wurde ja dieser europäische EFAS geschaffen. Jetzt wird der Schwarze Peter wieder in die Kommunen geschickt. Und damit ja auch ein Stück weit dem Föderalismus zugeschoben.
Hm.
Und der Föderalismus, der war ja schon zu Corona-Zeiten vielen Menschen ein Dorn im Auge.
Also hat Herr Schuster vom BBK ja möglicherweise nur einen Blick in die Zukunft gewagt. Also es ist ein mögliches Szenario und mögliche Katastrophen, vor denen es die Bevölkerung in Zukunft zu schützen gilt, die könnten ja dann auf eine höhere Ebene gestellt werden.
Das muss allerdings auch nicht unbedingt schlecht sein. Also im Gegenteil, denke doch mal an Schweden, wo Herr Tegnell ja auch eine ganz herausragende Stellung.
Ja,
Staatsepidemiologe, ist immer die Frage, in wessen Hände man sich da eigentlich genau begibt.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall muss es ja dann nicht nur für Überflutung gelten, vielleicht ja auch für epidemische Notlagen von nationaler Tragweite.
Ja, also
Verschwörungstheorie.
Zugegeben, dafür gibt es aktuell keine Anzeichen.
Nein.
Klar ist aber, dass nach der Flutkatastrophe irgendwas passieren wird. Und das wird dann eben für alle Katastrophen in Deutschland gelten. Und Katastrophen sind ja manchmal eben auch Auslegungssache.
Und abschließend haben wir jetzt noch eine PR-Katastrophe für Sie. Also, Sie wissen ja vielleicht, dass Armin Laschet sich eingefeixt hat mit seiner Entourage, während der Bundespräsident da vorne zu den Flutopfern gesprochen hat und über die Flutopfer gesprochen hat. Es ist natürlich absurd gewesen. Diesen Ausschnitt zeigen wir Ihnen jetzt aber nicht.
Nö, einfach deshalb, weil er rauf und runter in den Medien gelaufen ist und auch vom politischen Gegner wahnsinnig gerne verwendet wurde. Unter anderem auch von der SPD, dem Koalitionspartner. Und deshalb zeigen wir Ihnen lieber jetzt Bilder von Martin Schulz 2017 nach dem Terroranschlag von Barcelona.
Fassungslos und bestürzt, traurig und wütend zugleich sein. Dieser feige Anschlag und die hemmungslose Mordbrennerei.
Ja, hallo. Die Dame, die da so fröhlich winkt, ist übrigens Eva Högel. Sie ist aktuell SPD-Vize und Werbeauftragte des Deutschen Bundestages.
Mhm.
Die SPD sollte sich also mit dem Laschet-Bashing in dieser Sache vielleicht besser ein bisschen zurückhalten.
Ja, aber eins ist auch klar, im Moment wird sowieso alles künstlich zu einem Skandal hochstilisiert, einfach weil Wahlkampf ist. Und das Interessante ist, dabei gibt es Dutzende kleine vermeintliche Skandale Und was häufig passiert, ist, dass der eine große Skandal dahinter einfach unentdeckt bleibt.
Ja, und das haben wir heute schon mal besprochen. Also mit dem Sirenen beispielsweise. Mhm. Jetzt wollen sie überall Sirenen aufbauen. Nun ja, wenn nicht gewarnt wird, dann ist auch egal, womit ich nicht warne. Punkt 1. Und Punkt 2. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Dorf, da kommt die Schlammlawine. Da sagt der eine Dorfbewohner zum anderen, mach dir keine Sorgen, wir haben ja eine Sirene.
Hm, hm,
hm. Es geht hier um ganz andere Sachen als um Sirenen und um SMS.
Ja.
Punkt.
Und
man muss da ganz anders rangehen.
Ist kein Skandal. Bleiben Sie also wachsam.
Wir weißt du, auch. Wir haben viel gesprochen, aber was wir jetzt nicht drin hatten, ist die Mail von Andreas.
Ah,
von Andreas aus Bonn. Und ich möchte gerne nochmal schöne Grüße an den Andreas schicken. Mhm. Der ist nämlich mit Bekannten von Bonn ins Hochwassergebiet gefahren und hat dann da einfach geholfen. Und genau solche Hilfe meine ich. Und genau um solche Hilfe geht es halt auch. Und er hat da Tausende und Abertausende Mineralwasserflaschen eingesammelt.
Mhm.
Denn da war irgendwie eine Mineralwasserfabrik, die wurde überflutet.
Und dann lagen da überall Tausende
überall
Flaschen.
Er sagt, Hunderttausende Flaschen lagen da rum, Kästen, und die haben sie alle zusammen eingesammelt. Und er sagt, wir wurden auch darauf vorbereitet, dass wir vielleicht Leichen finden. Das ist nicht passiert, aber er hat beispielsweise einen Darmpump gefunden.
Mhm.
Und für ihn war das unglaublich emotional, weil er dann halt überlegt hat, okay, war die Dame gerade unterwegs mit diesem Pump?
Mhm.
Wo ist die Dame jetzt? Was ist da los? Und das sind halt Sachen, die ihn dann halt auch wirklich angegriffen haben. Und dann gab es danach noch viele Gespräche. Sie haben sich unterhalten in der Gruppe, sind auch Tränen geflossen. Aber das war trotzdem ein unglaublich positives Erlebnis für ihn. So. Und ich finde, genau das ist die Hilfe, die da im Moment entscheidend ist.
Ja, also vielen Dank auch an alle Helfer einfach vor Ort. Ihr macht einen tollen Job. Egal, was euer Beweggrund ist, da auch wirklich anzupacken. So,
gut.
Und wir kommen zum Webtipp.
Ja, und das ist heute mal wieder ein Doku-Tipp für Sie.
Mhm. Sie erinnern sich ja eventuell an die Dokumentation von Professor Haditsch, der auf Servus TV so, ich sag mal, quer durch die Welt gereist ist. Und ja, die hatten wir Ihnen vor einigen Monaten schon mal vorgestellt. Spannende Geschichte, ist bei Ihnen gut angekommen.
Ja, und jetzt ist der zweite Teil erschienen. Natürlich auch auf Servus TV, und der trägt den Titel Corona – Auf der Suche nach der Wahrheit Teil 2. Der Fokus dieser knapp 100-minütigen Dokumentation liegt diesmal auf Kinderimpfungen und Kollateralschäden.
Und wieder ist Professor Haditsch weltweit da unterwegs, trifft Wissenschaftler und Ärzte. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Dr. Mark Yeadon ist ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, wo er 16 Jahre als Allergie- und Atemwegsforscher tätig war.
Die asymptomatische Übertragung ist vom Standpunkt eines Biologen eine haarsträubende Idee. Ich kann es für die Zuseher verständlich erklären. Damit eine Person eine gute Infektionsquelle sein kann, muss sie eine Menge Viren in ihren Atemwegen haben und dieses Virus freisetzen, normalerweise durch Symptome wie Husten. Wenn die Person nicht viele Viren hat, wird sie auch keine Symptome haben und außerdem zu wenige Viren, um andere Menschen wirkungsvoll damit infizieren zu können.
Ein Ausschnitt war das aus Corona auf der Suche nach der Wahrheit Teil 2. Ja, zu finden unter anderem in der Mediathek von Servus TV und auf servustv.com.
Wenn ich mich nicht irre, war die Erstausstrahlung im Fernsehen Mittwoch um 20.15 Uhr.
Oh.
Und weißt du, was direkt im Anschluss lief? George Orwell, 1984.
Ah,
oh.
Respekt, liebe Kollegen.
Also entweder ist das eine ganz klare Aussage von Servus TV oder ist es bloß eine sehr geschickte Programmierung, weil ja möglicherweise die Leute auch dann nochmal interessiert sind, diesen Klassiker der Film- und Literaturgeschichte sich anzuschauen.
Und den werden wir ganz sicher nicht schreddern. Du hast was Interessantes heute zum Schreddern mit dabei. Und da habe ich Augen gemacht.
Allerdings. Okay, Leute. Es geht um einen Arzt. Es ist Dr. Christian Kröner. Dr. Kröner ist einer der bekanntesten Hausärzte in ganz Deutschland. Das liegt daran, dass er sich in der Pandemie besonders hervorgetan hat. Er ist nämlich einer der bekanntesten Impfärzte in Deutschland. In seiner Praxis in Neu-Ulm hat er mehrere tausend Menschen gegen SARS-CoV-2 geimpft. Außerdem ist er ein großer Befürworter der Impfung bei Kindern.
Da ist auch dauernd ein Fernsehteam. RTL ist auch Dauergast und auch in den Öffis schon gesehen.
Und wenn das Fernsehen nicht bei ihm ist, dann ist er eher beim Fernsehen.
Ja.
Er war auch schon bei Markus Lanz beispielsweise. So, also er hat tausende Menschen geimpft, nun aber hat er etwas veröffentlicht und das ist eine Patientenwarnung. Sehr geehrte Patient, sehr geehrte Patientin, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, auch wenn wir diese stets vermeiden wollen. Seit Monaten versuchen wir als Praxis, die Corona-Impfkampagne nach bestem Wissen und Gewissen voranzutreiben.
Gott, was hat er gemacht?
Und haben auch Sie bei uns zwischen dem 1.4. und 13.7. geimpft.
Fängt schon mal interessant an.
Bei einer Überprüfung der Impfstofflagerung ist uns aufgefallen, dass unser Kühlschrank durch eine versehentliche unbemerkte Verstellung der Kühleinstellung vermutlich bei der Impfstoffkartonentnahme über Wochen etwas zu warm eingestellt war. Und gegebenenfalls auch ihr Impfstoff nicht durchgehend bei der vorgeschriebenen Lagertemperatur von unter 8 Grad gelagert worden ist.
Super GAU!
Wir sind alle über diesen Vorfall erschüttert, können ihn aber nachträglich nicht korrigieren. Was passiert jetzt?
Würde ich gerade fragen. Müssen die alle jetzt nochmal geimpft werden?
Möglicherweise. Der Doc hat jetzt Tausende von Menschen angeschrieben und hat ihnen angeboten, dass sie einen Antikörpertest machen können.
Immerhin.
Es sind aber auch nicht alle betroffen. Also hier haben wir eine kleine Liste, hat er auch mitgeschickt. Ja. Also vom 1.4. bis 13.7. es sind nicht alle betroffen. Nicht betroffen sind 7.4., 14.4., 21. also 4 Tage im April. Nicht betroffen sind 3 Tage im Mai. Nicht betroffen sind 4 Tage im Juni. Aber jetzt halte ich fest, andere Impfungen, FSME, Masern, Tetanus und so weiter, sind alle betroffen.
Wow. Ach, krass. Ja, dann können Sie den Impfausweis direkt mal zerreißen und dann hingehen. Wenn Sie klug sind, gehen Sie übrigens auch hin und machen einen Antikörpertest, obwohl Sie sich noch nie haben impfen lassen. Das ist eine gute Chance, jetzt zum lieben Onkel Doktor zu gehen.
Ja, oder Dr. Grüner behält Sie gleich da. Wenn Sie keine Antikörper haben, dann werden Sie gleich geimpft.
Aber also, Schredder.
Wir schreddern heute das Instagram-Profil von Dr. Grüner. Das blenden wir hier mal ein, denn da gibt es einen witzigen Fauxpas. Er schreibt nämlich in seiner Selbstbeschreibung Notarzt, Impffluencer und Impfstoffverschwendungskritiker. Der Impfstoffverschwendungskritiker verschwendet den Impfstoff. Auf geht's.
Ab dafür.
Und wer bezahlt dafür? Mal wieder Herr Joppa. Ja, wahrscheinlich muss Herr Joppa, zahlt der Grüner eigentlich die 1000 Antikörpertests aus seiner Tasche? Wie läuft das dann? Ich bin gespannt.
Muss ja, muss ja.
Köstlich.
Ankündigungen haben wir. Erstens, richtig. Du hast ein interessantes Interview gemacht.
Auf jeden Fall. Habe ich das Buch mitgebracht? Liegst da drüben?
Nö.
Ja, da liegst. Scheiß nochmal.
Ach, man muss ja noch aufstehen.
Also, ich halte es in die Kamera, weil ich das Buch, wir haben es auch schon mal als Buchtipp hier empfohlen, weil ich das Buch wirklich wichtig finde. Es sieht so aus. Es heißt Der Amri-Komplex. Es beschäftigt sich mit dem Anschlag vom Breitscheid-Center, vom Breitscheidplatz. Und der Autor Thomas Moser, der ist der Überzeugung, Amri war kein Einzeltäter. Er geht davon aus, dass Amri den LKW nicht gesteuert hat und er macht in diesem Buch darauf aufmerksam, welche Verstrickungen es geben könnte und vor allem, welche enormen absichtlichen oder unabsichtlichen Fehler eigentlich gemacht wurden. Ich finde das sehr wichtig zu wissen, ich finde es sehr interessant und vermute, dass ich das am Dienstag hier einstellen werde.
Okay, das ist das eine. Das zweite ist unser Kollege Alexander Boos. Der wird am Samstag und Sonntag ein Video, ein Interview in zwei Teilen veröffentlichen mit Carsten Stahl. Das ist dieser ja sehr laute Motivationstrainer, der jetzt hier für die Freien Wähler in
Berlin. Ja, heute fehlen die Worte. Ich weiß nicht, ob unser Techniker Philipp schon von Stahl fertig gemacht wurde. Erst wurde Alexander Boos von Stahl fertig gemacht, jetzt auch noch unser Techniker Philipp.
Ich habe das Interview gehört von draußen, obwohl es hier drin gemacht wurde. Also es war laut. Aber das wird Philipp schon alles richtig pegeln für Sie dann am Wochenende.
Ja, und dann war es das ja schon wieder.
So, genug Schabernack. Morgen geht es wieder mit ernsthaften Terminen im Wahlkreis weiter.
Ja, danke Philipp. Ja, herrlich. aber nicht im Wahlkreis und auch nicht ab morgen, sondern ab Montag und dann in ganz vielen Wahlkreisen.
Richtig, es geht auf. Unser Roadtrip startet, den wir lange angekündigt haben. Mittlerweile haben uns alle Bundesländer eingeladen. Mhm. Bremen ja schon seit 2 Wochen und Saarland ist auch dazu gekommen. Viele, viele Grüße ins gesamte Bundesgebiet. Ihr seid jetzt Basta Berlin influenced, infiziert, wollte ich sagen. Es geht übrigens, ja, wir sind auch Influencer in gewisser Hinsicht. Sachsen, Thüringen, Bayern, Niedersachsen und Brandenburg, da werden wir Station machen. Und das bedeutet, dass es dann in der kommenden Woche auch keine reguläre Basta Berlin-Folge geben wird.
Wir haben stattdessen Folgendes mit Ihnen vor. In einer Woche, also am 29. Juli, veröffentlichen wir zur gewohnten Zeit ein Best-of-Video unseres bisher gedrehten Roadtrips.
Ja. Und alles Weitere werden Sie dann sowieso erfahren. Also wir können jetzt genauer erklären, wie das dann da passieren wird. Unser Tipp, nicht nur YouTube abonnieren, das ist echt wichtig für uns, auch Basta Berlin bei Telegram nochmal abonnieren. Denn da werden wir auch sicherlich mal so kleine Videos machen. Vielleicht machen wir sogar täglich ein Video mit einer Mini-Presseschau und quatschen ein bisschen im Auto. Es ist alles denkbar. Wenn wir beide zusammen sind, dann endet das selten gut und auf jeden Fall nie ruhig. Deswegen.
Ja, wir haben einige Videos in den nächsten Wochen geplant. Sie müssen also nicht auf uns verzichten. Im Gegenteil, Sie bekommen sogar mehr Videos. Aber die reguläre nächste Basta Berlin-Folge ist am 12. August.
Ja, super.
Genau. Eins noch, Ein Satz noch, ganz wichtig. 1. August, Stichwort. Für alle, die uns eingeladen haben, aber wir können leider nicht überall hinkommen. Falls Sie aber am 1. August in Berlin sind, wir werden uns da wahrscheinlich an diesem Sonntag irgendwo in der Nähe des Brandenburger Tors rumlümmeln. Wenn Sie uns beiden Nasen dann sehen wollen, kommen Sie doch dahin. Ich habe gehört, da ist irgendeine Demo oder so.
Mal gucken, wie groß das wird. Auf jeden Fall kommen 2 Leute. Das sind wir beide. Super. So ist es. Das war's für heute. Mein Name ist Benjamin Golmer. Alles Gute, bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.